Endlich ist es soweit. Nach über einem Jahr Bewerbungsverfahren, Berufungsverfahren dürfen wir nun endlich bei euch sein. Und ganz, ganz herzlichen Dank euch allen für die wunderbare Aufnahme von vor 3 Wochen. Wir waren unglaublich gerührt, als wir so in die Wohnung gekommen sind und gesehen haben, wie das alles hergerichtet ist. Ich habe vorher schon mit Benny Sig so ein bisschen gemailt und er hat mir dann einen Teppich vorgeschlagen. Und er sagt, das ist das Beste auf dem Markt. Und da war ich jetzt sehr gespannt und der ist wirklich schön. Und dann haben wir den Kühlschrank aufgemacht und der war fast voll. Wir kriegten unsere Sachen, die wir aus Deutschland noch so im Gepäck hatten, kaum noch unter. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich großartig. Das mussten wir auch erstmal ein kleines bisschen verdauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe schon zu Tanja gesagt, Tanja, eigentlich ist die Gemeinde schuld, wenn ich zunehme, bei diesen vielen Leckereien, die da in den Schränken waren. Und das ist übrigens eins der ersten Dinge, die mir so in der Schweiz aufgefallen sind. Leckereien. Das ist das Erste, dass besonders viel Wert auf Qualität gelegt wird. Habe ich das richtig beobachtet? Also die Schweizer, die legen Wert auf Qualität. Ob es nun Schokolade ist, ob es Uhren sind, Messer, ob es der Kaffee ist, da kann meine Kaffeemaschine nicht mithalten. Und, ach ja, Käse natürlich. Ich glaube, Lebensmittel im Allgemeinen sind schon einer ganz strengen Qualitätskontrolle unterlegen. Da wird ganz genau geschaut. Beim Brot zum Beispiel ist mir das auch ganz besonders aufgefallen. Wir wollen Qualität und das ist ja auch gut. Aber um Qualität haben zu können, braucht man auch Qualitätsmerkmale. Okay? Braucht man auch Qualitätsmerkmale. Das heißt, Kategorien, in denen ein Produkt besser ist als das andere. Man muss sich Kategorien überlegen, wie etwas bewertet wird, um dann eben so eine Rangliste erstellen zu können. Nehmen wir zum Beispiel ein Steak. Auch beim Steak gibt es bestimmte Kategorien, wie man sagen kann, ob es ein gutes ist oder eben nicht so gut. Und das sind jetzt Sachen, die ich mir auch nur angelesen habe. Wie ist die Marmorierung des Fleisches? Lassen sich in dem Fleisch so kleine weiße Fettäderchen erkennen? Fett transportiert bekanntlich den Geschmack und es dient dazu, dass das Fleisch nicht austrocknet. Wie sind die Muskelfasern? Sind sie eher dick oder sind sie eher dünn? Je feiner diese einzelnen Muskelfasern sind, desto zarter wird das Fleisch. Wie ist die Farbe? Ein gutes Steak oder ein gutes Stück Fleisch sollte eine kräftig rote Farbe haben. Sobald es blass wird, kann man die Finger davon lassen. Ach, ich sehe schon, gerade bei den Männern, da verzieht sich so ein bisschen das Gesicht, das Wasser läuft im Mund zusammen und ich ahne, was es morgen zum Mittagessen geben wird. Also wir sind uns einig, wir brauchen Qualitätsmerkmale, um eine Sache bewerten zu können, um sagen zu können, jawohl, das ist ein gutes Stück Fleisch oder eben nicht. Und genauso solche Qualitätsmerkmale werden uns heute in unserem Text gegeben. Es geht nicht um Fleisch, keine Angst, sondern um jesusmäßigen Dienst, um jesusmäßig dienen. Was macht einen guten Mitarbeiter im Reich Gottes? Und das ist bekanntlich jeder einzelne Christ aus. Die Bibel sagt ganz deutlich, sobald wir wiedergeboren sind, gehören wir zum Leib Christi. Da ist einer ein Bein oder ein Fuß, der andere ist die Milz, wofür auch immer die da ist. Ich hoffe, niemand ist der Blinddarm. Einer ist vielleicht die Hand, um andere Menschen zu erreichen. Vielleicht hängst du auch nur schlaff in der Gegend rum und tust gar nichts, aber du bist eine Hand. Die Bibel macht deutlich, jedes Kind Gottes ist ein Teil seines Leibes. Und wie du dich gut in diesem Leib einfügen kannst, wie du ein guter Mitarbeiter in Gottes Reich sein kannst, darum dreht sich unser Text heute. Wir sind immer noch im 1. Thessalonicher Brief und schlag bitte mit mir auf, jeder, der das möchte. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, die ersten 12 Verse. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, die ersten 12 Verse. Ach so, 904 ist die Seitenzahl. Dort schreibt Paulus: Ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonich auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkünden. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen, und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente uns auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es uns darum, von Menschen geehrt zu werden. Weder von euch noch von irgendjemand anders. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen, und Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir uns um jeden einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt und ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Ein langer Text. Aber ich finde ihn unglaublich gehaltvoll, unglaublich toll. Wenn wir diesen Text lesen, dann stellt sich fast automatisch die Frage, warum schreibt Paulus diesen Text? Immerhin beschreibt er ja die ganze Zeit etwas, was die Thessalonicher ja sowieso schon wissen. Schaut mal mit mir in den Text hinein, in Vers 2. Hatten wir noch viel zu leiden gehabt, wie ihr wisst. In Vers 5, wir haben, das könnt ihr bestätigen und so weiter. In Vers 10 am Ende, ihr könnt es bestätigen. In Vers 11 wieder, ihr wisst. Permanent beschreibt Paulus also Dinge, die die Thessalonicher bereits wissen. Warum schreibt er ihnen diese Dinge? Nun, es war damals so, in der Zeit, in der Paulus gerade unter den Thessalonichern wirkte, wo er seine zweite Missionsreise hatte, ungefähr 50 nach Christus, dass im gesamten Römischen Reich viele Wanderprediger unterwegs waren. Wanderprediger, die mit besonders raffinierten Lehren und Philosophien zu den Leuten kamen. Die Menschen liebten das. Philosophisch nachzudenken über das Leben, über die Welt, über das Universum, über den Sinn des Lebens. Und sie bezahlten diesen Wanderpredigern, gerade wenn sie rhetorisch geschickt waren und gute Dinge sagten, schlaue und interessante Dinge, ganz viel Geld. Das machten sich Leute, die rhetorisch begabt waren, zunutze und lebten davon. Und das nicht unbedingt schlecht. Jetzt wurde Paulus genau das vorgeworfen. Er wäre so ein Wanderprediger. Also einer, der sich einfach mit besonders künstlerischen Lehren und Predigten über Wasser hält und so seinen Lebensunterhalt verdient. Paulus will das abwehren. Er sagt, so einer bin ich nicht. Und mit dem, was er hier sagt und seinen Dienst beschreibt,
möchte er die Autorität von dem, was er sagt, von dem Evangelium nämlich, und von seiner Person aufrechterhalten. Er möchte sagen, ihr könnt mir vertrauen, ihr könnt mir glauben, ich gehöre nicht zu solchen leichtfertigen Wanderpredigern. Meine Botschaft ist eine andere. Meines Erachtens können wir drei Dinge aus diesem Text lernen. Das erste ist, Qualität kommt von innen. Das zweite ist, schlechte Qualitätsmerkmale, wie sehen sie aus? Und als drittes, was sind gute Qualitätsmerkmale? Manchmal, wenn man sich so einen Text anschaut, so wie hier im 1. Thessalonicher Brief, dann ist interessant, einmal zu sehen, was hier nicht steht. Wenn Paulus seinen Dienst beschreibt, dann steht hier in diesem Textabschnitt nichts von irgendwelchen Gemeindebaustrategien. Kein 7-Punkte-Plan, 7 Schritte, wie man zu einer blühenden Gemeinde kommt. Schaut, liebe Thessalonicher, nach dieser Strategie bin ich vorgegangen. Das sind meine Prinzipien, das ist meine Vision. Nichts davon steht in diesem Text. Wenn man sich so moderne Bücher anschaut, wie man Gemeinde baut, dann sind die voll von Strategien. Bitte versteht mich nicht falsch. Paulus war kein Mensch ohne Strategie. Und die Apostelgeschichte, wer sie einmal durchliest, so am Stück, der wird schnell erkennen, dass Paulus sehr wohl eine Strategie hatte. Aber sein Fokus, das Gewicht, das, was seine Autorität als Apostel ausmacht, das ist nicht die Strategie. Das ist nicht die Vision, die er verfolgt. Das steht hier nicht. Paulus beschreibt, um seine Autorität als Apostel aufrechtzuerhalten, sein Innenleben. Er beschreibt, was in ihm drin ist. Er beschreibt, was ihn motiviert, seine Motive, seine Motivation, was ihn antreibt, was ihn in Bewegung setzt. Er möchte die Qualität seiner Arbeit deutlich machen anhand von dem, was in ihm drin ist. Qualität kommt von innen. Und das ist ganz und gar kein neuer Gedanke. Die Bibel ist voll davon, dass Qualität von innen kommt. Ich möchte ein Beispiel nennen aus 1. Samuel Kapitel 15, Vers 22. Die Situation ist folgende. Samuel hatte dem König Saul gesagt, er soll warten mit dem Schlachtopfer. Die Feinde waren mit ihrem ganzen Heer aufmarschiert und die Israeliten standen ihnen gegenüber und jetzt sollte der Kampf stattfinden, aber nicht ohne Opfer. Und Samuel, der Prophet und auch Priester war in dem Volk, er allein hatte das Recht zu opfern, hatte zu Saul gesagt, du sollst warten, bis ich komme. Und er verspätete sich. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das passiert mir auch manchmal. Saul wurde es kribbelig. Die Spannung war zum Zerreißen da, zum Greifen nah. Und jetzt sagte er, ich opfere selbst. Und als das Opfer noch so brannte, kam Samuel. Und dann sagte er Folgendes. Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Das Fett von Widdern ist das Kostbarste an dem Tier gewesen. Was sagt Samuel hier, dem Saul? Mit anderen Worten sagt er, ein gehorsamer Charakter ist wertvoller als der Dienst für Gott. Qualität kommt von innen. Derselbe Gedanke. Unsere Denkrichtung ist häufig eine ganz andere, oder? Bei uns sind Gemeinden im Fokus und Gemeinden, die wir bewundern, Gemeinden, die, wo es funktioniert, wo es läuft, wo Leute zum Glauben kommen, wo die Menschen nur so hinströmen. Das sind Gemeinden, wo wir sagen, jawohl, das sind qualitativ hochwertige Gemeinden. Oder Einzelpersonen, die im Rampenlicht stehen, die ein Buch nach dem anderen veröffentlichen, wo man den Eindruck hat, jawohl, da läuft's, die sind erfolgreich. Das ist Qualität. Die der oder die, die tun unheimlich viel für den Herrn. Mensch, schau dir an, wie viel Zeit die investieren für den Dienst in Gottes Reich. In diesen Versen, und die Bibel macht das sehr, sehr deutlich, wird ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Qualität kommt von innen. Gott ist es wichtiger, wie dein Charakter ist, als deine, ist der Charakter wichtiger als deine Mitarbeit. Ist dir das bewusst? Das ist für mich ein unglaublich, teilweise auch ernüchternder Gedanke. Weil ich mich doch so gerne damit identifiziere, was ich für Gott tue. Wenn ich viel für ihn tue, dann fühle ich mich gut. Wenn ich regelmäßig meine stille Zeit mache, wenn ich viel in der Bibel lese, wenn das Gebetsleben wirklich klappt, dann fühle ich mich gut. Aber Gott sagt, ich bin an deinem Charakter interessiert. Ich bin an Qualität interessiert, die von innen kommt. Deine inneren Werte, wenn man so will. Diesen Charakter, diese innere Qualität beschreibt Paulus in den nächsten zwei Punkten. Zunächst die schlechten Qualitätsmerkmale. Und da führt er eine ganze Liste an. Er beschreibt, wie ihr Dienst nicht war. Er sagt in Vers 3, mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre. Wir arbeiten nicht mit fragwürdigen Absichten. Wir haben keine betrügerischen Methoden. Wir arbeiten nicht, um Menschen zu gefallen, Vers 4. Wir haben uns nie versucht, bei euch einzuschmeicheln. Wir arbeiten nicht mit einem Vorwand, um uns zu bereichern. Und genauso wenig arbeiten wir, um von Menschen geehrt zu werden. Eine ganze Liste, ein ganzer Katalog mit schlechten Qualitätsmerkmalen, wie ihr Dienst nicht ist. Und all diese Formulierungen zeigen, wie eigentlich das Herz von Paulus gepolt ist, wie es eingestellt ist. Und das sehen wir in Vers 4. Wer das gerne mitlesen möchte. Mittendrin in dieser ganzen Liste von Negativeigenschaften, von schlechten Qualitätsmerkmalen eines Dieners im Reich Gottes, sagt Paulus, warum sie das alles nicht tun. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat. Und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Paulus ist sich bewusst, dass es um innere Qualität geht. Und deswegen fallen diese ganzen negativen Qualitätsmerkmale, die er hier auflistet, sofort weg. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wie kann er Menschen gefallen, wenn es da einen gibt, der sein Herz kennt, der sein Innerstes prüft und er sagt, nein, unsere Verantwortung gilt Gott. Ihm bin ich verantwortlich für das, was ich sage, für das, was ich tue, für das, wie ich mein Geld verdiene, für das, was ich, für alles, wie ich arbeite, sagt Paulus. Ich bin Gott verantwortlich. Und mit dieser Einstellung fallen so viele schlechte Qualitätsmerkmale ein für alle Mal weg. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für die Männer heute in diesem Raum. Wenn man sich diese Negativliste mit schlechten Qualitätsmerkmalen anschaut, dann kann man alle diese Dinge in drei Kategorien einteilen. Und das sind drei Kategorien, die besonders Männer unglaublich treffen. Das ist einmal Macht, Sex und Geld. In diesen drei Bereichen fallen die meisten Männer. Und ich möchte euch herausfordern, euch zu Hause einmal hinzusetzen, euch diese Liste mal aufzuschreiben und dann in diese drei Kategorien einzuordnen. Ihr werdet sehen, das geht auf. Man kann all diese Dinge in diese drei Bereiche einteilen. Macht, von Menschen geehrt zu werden und so weiter, Einfluss zu haben. Sex, wie komme ich auf Sex? Das ist im Griechischen mit fragwürdige Absichten gemeint. Das bedeutet schmutzige Gesinnung. Und es geht in die Richtung, also im sexuellen Bereich, schmutzige Gesinnung. Teilt es einmal für euch ein. Diese drei Bereiche sind eine echte Herausforderung für uns Männer. Da schließe ich mich auf gar keinen Fall aus. Paulus hat deutlich gemacht, wem er verantwortlich ist. Und weil er Gott verantwortlich ist, bedeutet das, dass diese schlechten Qualitätsmerkmale keinen Platz haben dürfen in seinem Dienst und auch nicht in unserem Dienst. Und dann kommt Vers 7. Und das finde ich so genial. Vers 7, dort sehen wir dieses kleine Wörtchen stattdessen. Stattdessen. Und jetzt wendet sich das Blatt. Und Paulus beginnt von den guten, von den positiven Eigenschaften zu sprechen. Und auch dort gibt er uns eine ganze Liste an die Hand. Paulus sagt hier, wie er bei den Thessalonichern gearbeitet hat. Und diese zwei Vergleiche, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt, also eine Kleinkindpflege, als die Thessalonicher gerade frisch zum Glauben gekommen sind, so Babychristen sozusagen, dann hat er sich um sie gekümmert, er hat sie gepflegt, wie eine stillende Mutter, ganz zärtlich und sanft, aufgepäppelt, ihnen Mut gemacht, trotz der Widerstände dran zu bleiben an Gott, an Jesus. Und auf der anderen Seite, dann am Ende von Vers 11, dann beschreibt er, wie er auch wie ein Vater war. Er hat sie ermahnt, er hat sie beschworen, so steht es in der Elberfelder Übersetzung. Wir haben euch ermahnt und ermutigt, sagt er, und mit allem Nachdruck, wie ein Vater, so bei heranwachsenden Kindern. Wenn man ihnen so die Lebenslektionen deutlich machen will, ihnen Sachen einschärfen will. Junge, so und so musst du das machen. Und als Vater hast du bei einem Stillkind wenig Einfluss. Sobald es schreit, muss man es abgeben, da kann ich nichts machen. Aber wenn das Kind größer wird, und ich merke das jetzt bei der Lena und bei der Mia, 3 und 4, das sind noch nicht so groß, aber da merke ich, da bin ich gefordert, da bin ich gefragt, da kann ich Einfluss nehmen, ich kann ihnen Dinge erklären. Wenn ich ihnen sage, blöd sagt man nicht, und die Mia mich fragt, Papa, was heißt blöd? Dann bin ich herausgefordert, dann muss ich erstmal erklären, was dieses Wort bedeutet und warum man das nicht zu Menschen sagt. Paulus sagt, beides habe ich getan. Ich war zu euch zärtlich wie eine stillende Mutter. Und ich war zu euch wie ein Vater, der wichtige Dinge einschärfen will, der auch mal Kritik anbringen muss, der erzieherische Maßnahmen ergreifen muss, um deutlich zu machen, was es im Leben geht. Und dazwischen gibt er ihnen diese Liste von positiven Eigenschaften. Er sagt, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um keinem von euch zur Last zu fallen. Das wollten wir nicht. Das bedeutet, für andere leben. Eigenen Druck, eigenen Nachteil akzeptieren, damit andere weiterkommen. Wir ließen uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Das ist eine Umschreibung für das Wort, das hier steht im Urtext. Da steht heilig. Wir waren heilig unter euch. Wir waren immer korrekt, wir waren tadellos und da steht das Wort, wir waren gerecht, fair, authentisch. Jetzt haben wir diese Liste vor Augen mit den positiven Eigenschaften, mit den negativen Eigenschaften und vielleicht denkst du dir jetzt, oh Boris, wie soll ich das machen? Ich höre jeden Sonntag, das sollte ich nicht tun und das sollte ich tun. Und diese Predigt, die schlägt genau in dieselbe Kerbe. Und ich will das ja auch. Es geht ja gar nicht darum, dass ich das nicht will, aber ich schaffe das einfach nicht. Vielleicht kann uns eine kleine Geschichte helfen, die das umschreibt, was Paulus in Vers 12 sagt. Dort steht: Wir haben euch ermahnt und ermutigt, mit allem Nachdruck und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Sagt, ja, okay, jetzt hab ich diesen Text gelesen und ich will das. Vielleicht kann dir diese kleine Geschichte, diese kleine Gedankenreise, dieses Bild helfen, das, was du heute gehört hast, in die Tat umzusetzen. Stell dir einmal vor, ich wäre ein Obdachloser, so ein Straßenpenner. Ich weiß, es ist jetzt kein politisch korrekter Begriff, aber ich bin nur mal so jemand, der auf der Straße lebt. Ich dusche mich nicht, ich stinke vielleicht schon von Weitem, ich sitze da und möchte von anderen Leuten das Geld haben. Ich sehe schmutzig aus und alles andere als gepflegt. Der Bart wächst in jede Richtung. Wirklich abgegammelt, will ich mal sagen. So richtig fertig. Du bist Besitzer von einem Gourmet-Restaurant. Allerfeinste Sorte. 5 Sterne. Nur die Crème de la Crème der Gesellschaft geht bei dir ein und aus. Vom Allerfeinsten. Silberbesteck, Kronleuchter, Chefköche, nur die feinsten Zutaten, Dinge, die ich gar nicht aussprechen kann, findet man bei dir im Restaurant. Und jetzt kommst du zu mir oder bummelst so durch die Straße, durch Schaffhausen, sagen wir mal, durch die Fußgängerzone, und dann siehst du mich da sitzen. Und ich tue dir leid. Und du sagst, komm mal mit, Boris, komm mit, ich lade dich ein in mein Restaurant. Und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Und du ziehst mich so ein bisschen mit und ich gehe dir hinterher in dein Restaurant. Und wir kommen so in dein Ambiente hinein. Und es sieht unglaublich toll aus. Dieses Restaurant, das platzt vor Luxus. Es ist großartig. Es ist einfach nur wunderbar. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und ich gehe an dem Buffet vorbei und schaue, was es da alles gibt. Meeresfrüchte, eine Fischtheke, dann gibt es Pasta, Antipasti, Fleisch, soweit das Auge reicht. Es duftet herrlich. Und völlig gerührt und beeindruckt von diesem Buffet drehe ich mich zu dir um und sage, kann ich jetzt wieder zu den Mülltonnen? Blödsinn, oder? Das würde ich doch nie tun. Das ist völliger Quatsch. Wenn ich ein unglaublich reiches und wunderbares Buffet habe, wieso erinnere ich mich dann wieder an die Mülltonnen? Ich würde überhaupt nicht wieder in den Hinterhof gehen wollen, um irgendwie deine Reste da zu finden. Wisst ihr, dieses Bild drückt ganz häufig das aus, wie wir mit Gott umgehen. Gott ist derjenige, der uns einlädt in sein 5-Sterne-Restaurant. Er ist derjenige, der uns einlädt, an seinem Buffet uns zu bedienen, uns satt zu essen. Gott sagt, ihr sollt das Leben im Überfluss haben. Du darfst dich bedienen an diesem Buffet. Und wir sind dann häufig so, und ich kenne das von mir persönlich auch, dass ich sage, wow, ist das beeindruckend? Aber wo sind die Mülltonnen? Ich will mich woanders bedienen gehen. Kennst du diese Situation in deinem Leben? Ich möchte dich einladen, nicht aus Zwang, nicht aus Druck zu sagen, okay, Boris, du hast uns hier 2 Listen gegeben, eine positive und eine negative. Ich werde versuchen, die positive abzuarbeiten und das in mein Leben zu integrieren. Nein. Paulus sagt den Leuten, den Thessalonichern nicht, arbeitet diese Liste ab, sondern er sagt ihnen, er erinnert sie daran, dass sie zu seinem Buffet berufen sind, zu seinem Reich, Das ist die Motivation. Das ist die Kraft. Das ist der Drive, den Paulus hat. Ich möchte dich heute einladen. Geh zu Gottes Buffet. Bediene dich. Die Einladung steht. Suche an keiner anderen Stelle nach Nahrung. Ich möchte dich genau wie Paulus und mich persönlich auch daran erinnern, dass ich zu diesem Buffet berufen bin. Mich bei Gott zu bedienen, alles von ihm zu erwarten. Mein Leben auf ihn zu gründen und zu sagen, ja Herr, du bist derjenige, der mir das Leben im Überfluss gibt. Und dann garantiere ich dir, dann wird der Heilige Geist eine Arbeit in deinem Leben anfangen, wo diese schlechten Qualitätsmerkmale kleiner werden, weniger werden. Auf einmal wirst du jemanden sehen, der Not leidet und du wirst sagen, ich bin so reich beschenkt, ich muss nicht mehr an mich denken, ich muss nicht mehr auf meine Kosten kommen, sondern ich kann geben. Auf einmal wird der Heilige Geist in deinem Leben einen Prozess in Gang setzen, der dich ganz automatisch hin zu dieser positiven, zu diesen positiven Qualitätsmerkmalen bringen wird. Willst du diesen Weg einschlagen oder willst du ihn mit neuer Kraft weitergehen, wenn du das schon hast und schon auf diesem Weg unterwegs bist? Lasst uns gemeinsam uns an Gottes Buffet satt essen und das genießen, was er uns gibt. Ich möchte das in der kommenden Woche versuchen. Ich möchte das probieren. Amen. Ich würde sehr gerne noch mit uns zusammen beten. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du in die Stille gehst, dass du für dich persönlich Gott antwortest auf das, was du jetzt gehört hast. Vielleicht ist da so ein Wunsch in deinem Herzen entstanden oder ein Anliegen oder wo du sagst, oh Herr, das würde ich so gerne umsetzen in der kommenden Woche. Dann antworte ihm, einfach in der Stille. Wir wollen uns einen kurzen Moment Zeit nehmen. Ich werde dann abschließend beten. Herr Jesus Christus, uns ist bewusst, dass jeder Mensch bis in die tiefsten Tiefen seiner Persönlichkeit ein offenes Buch für dich ist. Herr Jesus, du kennst jetzt jeden Einzelnen, du siehst jeden Einzelnen. Und du hast das gehört, was gebetet wurde. Herr, ich möchte dich ehren für dieses Buffet, das du angerichtet hast, damit wir Leben im Überfluss haben. Eine tiefe Erfüllung. Herr Jesus Christus, und ich möchte dich so sehr bitten, dass wir aufhören, woanders zu suchen, uns in den Mülltonnen dieser Welt zu bedienen, sondern dass wir zu dir gehen, Jesus. Und dass wir alles von dir erwarten. Herr, du kennst die Herausforderungen der kommenden Woche für jeden Einzelnen. Herr, das ist alles andere als immer leicht und irgendwie ein Spaziergang. Immer gerecht zu sein. Heilig zu leben, fair zu bleiben, ehrlich zu sein. Herr, aber ich bete, dass du uns immer wieder daran erinnerst, jeden einzelnen Tag, was du für uns bereithältst. Und bitte rüste du uns aus mit deinem guten Heiligen Geist, dass wir dir ähnlicher werden. Tu bitte dieses Werk in uns. Vollende, was du angefangen hast. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen.